Guten Abend, liebe Geschwister, zu einer weiteren Bibelstunde. Ich möchte alle Gäste begrüßen, die sich auf den Weg gemacht haben hierher. Herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde. Schön, dass ihr da seid. Auch diejenigen, die alle jetzt am Telefon sind, auch die sind herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch auf diesem Weg dabei sein könnt. Wir wollen beten und dann wollen wir die Schrift betrachten. Wir wissen, ich glaube es fest, dass wenn wir dein Wort öffnen, wir dir begegnen, das ist der Ort der Offenbarung, das ist der Ort, an dem du dich uns offenbarst. Du hast uns deinen Willen kundgetan, du hast durch deine Propheten geredet zu deinem Volk, hast sie aufschreiben lassen, hast dafür gesorgt, dass es dein Wort bleibt, dein Wort ist und hast dafür auch gesorgt, dass du es bis heute in unsere Zeit es bewahrt worden ist. Ich preise dich darüber für dieses Wunder. Danke, Herr, dass wir das in unserer Sprache lesen können, auf Deutsch. Und aber all dem, wir können Buchstaben lesen, wir können Sätze lesen, wir können Abschnitte lesen, wir können Geschichten lesen. Aber Herr, wenn du uns die nicht offenbarst und uns ja, durch deinen Geist es lehrst, so bleibt das Buchstaben, Worte, Geschichten. So bitte ich dich, Herr, auch dass heute das geschieht, dass wir hinter diesen herrlichen Vorhang schauen dürfen und deine Herrlichkeit sehen dürfen, hinter diesen Vorhang treten dürfen, das Allerheiligste in dir nahen dürfen. Herr, wir wollen dir begegnen, wir wollen vor dir stehen und wollen Weisung von dir empfangen. Vater im Himmel, durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus erbitten wir das. Amen. Wir studieren das Buch Hagai und nach langer Vorbereitung, aber eigentlich nicht Vorbereitung, eigentlich sind wir in der Schrift gewesen, auch in diesem Buch gewesen, haben wir uns das Thema des Schatten und Bilder des Tempels angeschaut. Letztendlich geht es im Buch Hagai um den Wiederaufbau des Tempels. Und das Buch Hagai kann man in fünf Abschnitte einteilen und das habe ich versucht, euch letztes Mal kurz aufzuzeigen. Und so können wir uns jetzt intensiver den einzelnen Versen und den einzelnen Worten zu wenden, den einzelnen Namen in diesem Buch. Und wir sind gestartet. Und bevor wir so richtig gestartet sind, muss man wieder ein bisschen stehen bleiben. Denn das Buch Hagai ist bemerkenswert, dass es so viele Zeitangaben uns gibt. Und im Prinzip jede Weissagung, jeder Block, jedes Verheißungswort und jedes prophetische Wort beginnt mit einer konkreten Datierung, mit einer konkreten Zeitangabe. Und Zeiten und Zeitpunkte spielen heilsgeschichtlich bei Gott eine große Rolle, eine wichtige Rolle. Alles läuft nach seinem Zeitplan, alles funktioniert nach seinem Zeitplan. Das ist ein Ratschluss, den er gefasst hat und der wird ausgeführt. Bei Gott fest, jeder Tag festgelegt, jeder Tag unseres Lebens festgelegt. Er hat bestimmt, bevor es uns gab, kannte jeden einzelnen Tag, bevor wir irgendeinen Tag gelebt haben, wusste, was passiert und wie es passiert und wozu es passiert. Und das für mich gibt es Ruhe, Zuversicht und Gelassenheit, dass wir in diesem Ratschluss und in diesem Zeitplan Gottes leben. Und so geschieht alles nach den Zeitplänen und das geschieht nach den Zeitordnungen Gottes. Und auch das macht das Buch Hagai sehr deutlich. Selbst die einzelnen Prophezeiungen, selbst die einzelnen Weisungen, die Gott dann dem Volk schenkt durch den Hagai, passieren zu bestimmten Zeitpunkten. So selbst der Name Hagai hat was mit bestimmten Zeitpunkten zu tun, denn der Name Hagai kann bedeuten am Festgeborene oder am Festsprechende und einige von diesen Weisungen, die er spricht an konkreten Festtagen und die haben was mit dem Text zu tun oder mit der Botschaft zu tun. Der Laubhüttenfest, der steht ist ganz eng verbunden mit dem Tempel. So, wir werden das, wenn wir an diese Stelle kommen, auch das uns genauer anschauen und grundsätzlich werden wir dann vorbeistreifen, auch bei diesem Thema, dass wir die Feste Israels auch uns anschauen müssen. Wozu hat sie Gott gegeben? Er hat sie uns gegeben. Und diese Feste dienen eben dazu da, dass sich in Gottes Ratschluss erfüllt und deutlich wird, was Gott eigentlich vorhat. Eins der herrlichsten und für uns, denke ich, deutlichsten Ereignisse, als die Zeit sich erfüllt war, ist das Sterben Jesu als das Passahlamm, geschah genau an Passa, an dem sie gefeiert haben. Und dann nach dem dritten Tag ist er auch verstanden. Und nach dem dritten Tag haben sie, beziehungsweise nach dem Passa haben sie ein Fest gefeiert, die Juden, der ungesäuerten Brote. Wir haben das Frageabend sonntags ein bisschen angeschaut. Die haben dieses Fest gefeiert und der ungesäuerten Brote, das heißt der Abgesonderten, der Heiligen, der Reinen. Und am dritten Tag mussten sie so eine Erstlingsgabe geben. So. Und am dritten Tag ist wer auferstanden? Jesus. Und dann, dann haben sie dieses Fest gefeiert, nämlich 7 Tage. Und dann weitere 40 Tage später, nämlich am 50. Tag, haben sie das 50. Fest gefeiert. Und das war die Darbringung der Erstlingsfrucht, der Erstlinggaben, der Ernte. Die erste Ernte wurde eingefahren, bevor der Rest eingefahren wurde, so die erste Ernte. Und was geschah an Pfingsten? Der Geist kam und sammelte die erste Ernte ein. Die ersten 3000 kamen zum Glauben. Die ersten 3000 wurden in den heiligen Tempel eingefügt als lebendige Steine. So, allein diese Feste erfüllen sich alles in Christus und bilden einen Zeitplan in gewissermaßen Gottes und machen deutlich, dass Gott einen Plan hat. Und letztendlich, er ist der Erste, ist der Letzte, er setzt den ersten Tag fest. Er hat die Zeit geschaffen, oder? Vorher gab es keine Zeit, denn Gott ist in Ewigkeit. Er hat die Zeit geschaffen, hat den ersten Tag gemacht, er hat den letzten Tag gemacht. Und alles wird sich so erfüllen, wie er es gesagt hat. Nun, wir kennen diese Zeitpunkte nicht. Und wenn er wollte, dass wir sie wissen, hätte sie uns gesagt. Er will nicht, dass wir wissen. Ich glaube, das wäre ungesund für uns. Dann würden wir ganz anders leben. Dann würden wir allein aus dem Grund, dann würden wir unsere Abhängigkeit von ihm verlieren. So, das lässt uns ganz nah bei Gott. Und er setzt diese Tage ein. Bei ihm sind sie klar, bei ihm sind sie fest. Für uns sind sie nicht klar. Wir wissen, dass sie passieren, aber wir wissen nicht, wann sie passieren. Und die eine der wichtigsten Lehren in Bezug auf Zeitpunkte der Schrift für uns als Gemeinde ist, ihr wisst nicht wann und hört auf zu rechnen. So, das ist sehr wichtig. Wir wissen, dass es passiert, aber wir wissen nicht, wann es passiert. Und wir warten in einer Erwartung, denn der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ihr wisst nicht wann, ihr kennt weder die Stunde noch den Tag. Bei Gott ist es fest, bei uns, wir wissen es nicht ganz genau. Ich möchte euch ganz kurz auf 2, 3 Stellen in diesem Zusammenhang hinweisen. Den Prediger 3 kennt ihr. Ich denke, das ist ein sehr bekannter Abschnitt der Schrift, wo es heißt, alles hat seine Zeit. So, aber diese Zeitpunkte liegen bei Gott fest. Es gibt Zeit zu weinen, es gibt eine Zeit zum Lachen, es gibt eine Zeit abzureißen, es gibt eine Zeit zu bauen. Ihr kennt diese, es ist sehr bekannt. Für alles hat eine Zeit, alles hat Gott festgelegt. Und wenn die Zeitpunkte kommen, die Gott festgelegt hat, wenn die Zeitpunkte kommen, dann geschehen diese Dinge. Ich finde das wunderbar. Das entlastet und bewahrt uns von einer gewissen eigenen Aktivität, bestimmte Dinge selber hervorbringen zu müssen und denken, es liegt alles an uns. Für mich ist es so ein Trost, dass Dinge geschehen, weil Gott es geplant hat, weil Gott es gesagt hat. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Schaut mal mit mir kurz Apostelgeschichte 1 und Apostelgeschichte 2. Hier, das ist der Hintergrund zu, hier wird der wahre Tempel eingeweiht. Ich hoffe, ihr könnt euch erinnern aus den Bibelstunden davor. Hier wird der wahre Tempel eingeweiht und Gottes Herrlichkeit kommt, aber bevor der wahre Tempel eingeweiht wird, verheißt Jesus, dass es geschieht, beziehungsweise bekommen wir etwas über die Zeitpunkte gesagt. Schaut mal Kapitel 1, Vers 6 und folgende, Vers 7. Sie nun, das sind die Jünger, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Also die Frage ist das jetzt in dieser Zeit? Die wollen nicht die Frage, ob, sondern wann. Das ist die Frage. Ist das jetzt in dieser Zeit? Und dann wiederum, für die ist absolut klar, für Israel. Das Reich Gottes ist allein für Israel. Er sprach zu ihnen, es steht, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Die Zeiten sind in der Vollmacht Gottes festgesetzt, die sind bestimmt. Es ist nicht unsere Sache, wir dürfen da uns nicht hineinmischen und sagen, oh Gott, das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt gerade. Das passt mir gerade nicht. Das läuft nicht so gut mit meinem Kalender überein. Oder also wenn ich mir darüber nachdenke, der andere Zeitpunkt, das wäre etwas besser, gell? Das wäre effektiver, da waren übrigens mehr Leute dann da, keine Ahnung. Gott setzt Zeitpunkte fest Und es ist nicht unsere Sache, über diese Zeitpunkte zu bestimmen. Und er sagt dann, oder er verheißt, dass das Reich Gottes, der Geist wird kommen zu dem Zeitpunkt, an den Gott es festgesetzt hat. Und er wird kommen und das Reich wird gebaut werden, Anfang von Jerusalem bis ans Ende der Welt. Nicht nur für die Juden, nicht nur in Israel, nicht nur in Jerusalem, sondern komplett die ganze Welt wird dieses Reich erreichen. Und dann schaut mal Kapitel 2, Vers 1. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1. Und als der Tag des Pfingstes, des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führte ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Als wir die Einweihung der Tempel, der Schatten und Bilder angeschaut haben, der Stiftshütte und dann also das Zelt der Begegnung, das Mose gebaut hat, dann das Tempel Salomos. Und als diese Orte eingeweiht waren, dann kam die Herrlichkeit Gottes mit Phänomenen, Naturphänomenen und erfüllte das Haus, richtig? Das findet hier auch. Der wahre Tempel, der dritte Tempel wird hier eingeweiht. Und wann geschieht das? Irgendwann? Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, an einem ganz konkreten Zeitpunkt, an Pfingsten. So wie Jesus an Passa starb, so wurde die Gemeinde an Pfingsten gegründet. Und dieses Fest ist ein Schatten, ein Bild gewesen, ein Vorläufer, um das deutlich zu machen, was es das Eigentliche ist. Die Juden feierten dieses Fest als ein Schatten, als ein Vorläufer. Sie hatten nur keine Ahnung gehabt, was für ein gewaltiges Fest das ist. Ich finde, dass wir als Christen, als Gemeinde dieses Fest noch intensiver feiern sollten. Dass wir das noch viel intensiver begehen müssten. Denn was da geschah, war so gewaltig. War sowas von weltverändernd. Heilsgeschichtlich ein absolutes Highlight. Ja. Jesus Christus weiht seinen Tempel durch den Heiligen Geist ein. Der Geist Gottes nimmt Wohnung in dem himmlischen Tempel. Das ist Wahnsinn. Das geschieht an einem ganz konkreten Tag, zu einem ganz konkreten Zeitpunkt. Und wir hatten festgelegt, bevor die Zeit war, hat Gott diesen Zeitpunkt schon festgelegt. Wahnsinn, oder? Alles geschieht nach dem Zeitpunkt. Kam der Heilige Geist, weil die Gemeinde so fleißig gebetet hat? Nichts gegen das Gebet. Wir müssen beten. Aber der Geist kam nicht, weil die Gemeinde so fleißig war im Gebet oder weil die Gemeinde bestimmte Dinge getan haben oder nicht getan haben. In manchen Strömungen und manchen Gemeinden lehrt man das, dass der Geist, dass das Kommen des Geistes was mit uns zu tun hat, mit unserer Frömmigkeit, mit unserem Handeln? Nein, nein. Der Geist kam, weil der Zeitpunkt gekommen ist und weil Jesus etwas tat und weil Jesus etwas machte. Schaut mal Kapitel 2, Vers 32. Die Krönung Jesu im himmlischen Tempel, der Tag der Krönung Jesu im himmlischen Tempel war genauso festgelegt wie sein Sterben. Und wie auch übrigens sein zweites Kommen. Schaut mal Kapitel 2, Vers 32, wie Petrus es erklärt. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, was ihr seht und hört. Warum kam der Heilige Geist? Weil Jesus ihn ausgegossen hat. Weil Jesus ihn gab. Das ist der Grund. Und er tat es zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, den Gott festgelegt hat. Zeitpunkte spielen bei Gott eine große Rolle. Der Heilsplan Gottes ist festgelegt, er ist festgeschrieben. Das wird deutlich. Und dann belasse ich die Zeitpunkte. Das wird deutlich in dem so wunderbaren Buch Offenbarung. Da möchte ich euch 1, 2, 3 Stellen ganz kurz zeigen. Geht mal mit mir in die Offenbarung. Kapitel 4, 5, 6. Also ich lege es jetzt nicht einzeln aus. Nur 1, 2, 3 Verse, auf die ich hinweisen möchte. In Kapitel 4 kommen wir von diesem Thron Gottes, werden wir hineingeführt in den Himmel. Wir begegnen Gott, dem Schöpfer, alle Schöpfung und die Gemeinde und alles betet Gott an als den Schöpfer, also das heißt als derjenige, der alles geplant und den Ratschluss verfasst hat und gesagt hat, wie sich alle Dinge entwickeln sollen und wie sie auch alle aussehen sollen und wozu das alles dienen soll. Das ist Gott als der Vater aller Vaterschaft, als der Ursprung aller Dinge, hat diesen Ratschluss gefasst. Das ist Kapitel 4 in der Offenbarung. Und Kapitel 5 sehen wir, dass dieser Gott auf dem Thron sitzt, das heißt, er regiert über diesen Ratschluss und in seiner Rechten hat ein Buch hält, eine Buchrolle, eine Schriftrolle von innen und von außen beschrieben. Das ist der Ratschluss Gottes, das ist der Plan Gottes, den er gefasst hat. Und das ist versiegelt mit 7 Siegeln. Und wir sehen, dass Jesus kommt, nämlich der Löwe aus dem Stamm Juda. Dazu werden wir noch im Laufe der Bibelstunden auch da noch hinkommen. Und Jesus kommt, und weil er als Lamm überwunden hat, weil er den toten Teufel besiegt hat, weil er auferstanden und zur Rechten Gottes sitzt, hat er jetzt das Recht und die Vollmacht, diese 7 Siegel zu brechen. Und dann bricht er diese 7 Siegel, und nach jedes Mal, wenn er das Siegel bricht, entstehen und passieren Dinge. Und wenn wir sie lesen, die erschrecken uns auf den ersten Blick. Das sind Erschütterungen an Himmel, Erde und an Menschen und Märtyrer müssen sterben, all diese Dinge. Aber warum geschehen diese Dinge? Weil Jesus die Siegel bricht. Wann geschehen diese Dinge? Bevor er sie bricht? Nein. Das heißt, die geschehen auf Grundlage dessen, dass Jesus diese Dinge tut. Oh Freunde, wenn wir das mehr beachten würden, würden wir nicht so ängstlich leben in dieser Welt, wenn Umwälzungen um uns herum passieren. Ich sage das noch einmal, es ist nicht Katastrophe in diesem Sinne, es bricht alles aus den Fugen und wir sagen, wo ist Jesus? Diese Dinge geschehen, weil Jesus sie macht. Und wenn ich das so sage, dann sage ich das sehr vorsichtig. Das heißt, weil er es zulässt, er bricht die Siegel und diese Dinge geschehen. Er ist der Herr über diese Dinge und die geschehen zu den Zeitpunkten, wo er es will und wann er es will. Und nicht, wann der Teufel und was weiß ich es will. Jesus ist der, das Buch nimmt und den Zeitlauf der Geschichte, den Zeitplan, wie Gott es festgelegt hat, ausführt, wie Gott es will. Die Dinge geschehen dann, wenn er es will. Diese Erde wird nicht untergehen, wenn der Tag nicht kommt, an dem Gott es geplant hat. Vorher geht die Welt nicht unter. Da könnten die Wissenschaftler uns oft genug sagen, dass ganz knapp ein Meteorit an uns vorbeigeflogen ist. Oder die Wärmeerwärmung und alles Mögliche. Alles geschieht nach dem Zeitplan Gottes. Jesus bricht die Siegel. Jesus führt aus, er ist der Herr über die Zeitpunkte. Das wird deutlich. Wenn ihr mit mir in Kapitel 9, Vers 15 geht, wird das noch deutlicher als nur das Brechen der Siegel. Denn es heißt, und als er die Siegel brach, dann kam ein Pferd, ein schwarzes, rotes und so, ein weißes. Also dann, wenn er es brach, dann geschahen Dinge. Er ist der Auslöser dieser Dinge. Er erlaubt, dass diese Dinge geschehen. Und diese Dinge geschehen, die schon vor Grundlegung der Welt auf Zeit, Tag und Zeitpunkt festgelegt sind, diese Dinge zu tun. Schaut mal Kapitel 9, Vers 15. Nur ab 13 lesen wir. Und der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den 4 Hörnern des goldenen Altars, der voll Gott ist, zu den 6 Engeln, der die Posaune hatte, sagen, löse die 4 Engel, die an dem großen Strom Euphrat gebunden sind. Und jetzt schaut mal Vers 15. Und die 4 Engel wurden losgebunden, die auf die Stunde und Tag und Monat und Jahr gerüstet waren. Die waren vorbereitet auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt, Stunde, Tag, Monat, Jahr. Und als der Tag kommt, Jahr, Monat, Tag, Stunde, dann tun sie ihren Job, weil Gott diesen Plan festgelegt hat. Alles geschieht nach dem Ratschluss Gottes, auch wenn in unseren Augen vieles als Niederlage erscheint, ist es bei Gott Sieg. Freunde, wir als Gemeinde, wir müssen das muss in uns so klar werden. Denn schauen wir doch mal das Erlösungswerk Jesu Christi an, oder? Als er auf diese Welt war. Sie haben verleugnet, sie haben verstoßen, sie haben bespuckt, sie haben geschlagen, sie haben ihn getötet, sie haben ihn gekreuzigt. Und das sah nach einer Niederlage aus, oder? Und nach menschlichen Maßstäben sagen, oh, vorbei. Und die Jünger waren dementsprechend deprimiert. Die Emmaus-Jünger, die waren absolut am Boden, die sagen, oh, das war's. Aber was in den Augen der Menschen eine Niederlage war, war im Ratschluss Gottes ein Sieg. Mögen wir das sehen? Oh, dann werden wir ruhig werden. Genau das Gleiche bei Jona. als er dann hinausgeworfen wird, einer stirbt für viele. Das ist ein Bild für Christus nebenbei. Und er sinkt an den Grund des Bodens. Kommt ein Fisch und schluckt ihn. Für einen manchen mag das eine Katastrophe sein, von der Regen in die Traufe. So, ja, jetzt bin ich schon am Absaufen, dann werde ich noch verschluckt von so einem Ungeheuer. In den Augen der Menschen ist das Katastrophe, aber in den Augen des Gottes ist das ein Rettungsboot. Der Fisch kommt, um ihn zu retten. Das ist, und wir brauchen die Perspektive Gottes. Und je mehr und klar uns wird, dass er der Souveräne ist, dass er regiert und dass er herrscht und dass die Dinge geschehen nach seinem Zeitpunkt, umso mehr werden wir ruhig. Wenn ich mein Leben zurückschaue, und das kurze Leben für mich schon fühlt sich sehr lang an, und wenn ich das zurückschaue, schaut doch euch selber euer Leben an. Und ich muss sagen, genau das ist es. Gott verhält und handelt mit mir. Und zu bestimmten Zeitpunkten geschahen bestimmte Dinge. Und ich wusste, die sind von Gott. Spätestens rückwirkend sah ich das. Gottes Zeitpunkte sind souverän, sie sind gut, sie sind richtig. Je mehr wir uns darunter stellen, umso besser wird. Geht mal mit Kapitel 10 noch. Kapitel 10. Johannes empfängt von dem Engel wieder ein Buch. Ich denke, das ist das gleiche Buch, das Jesus gebrochen hat. Das ist die gleiche Schriftrolle, die Jesus gebrochen hat, die sieben Siegel. Johannes übergibt jetzt, der Engel übergibt sie jetzt dem Johannes, er soll es verkündigen. Der Vater gibt Jesus die Botschaft, Jesus gibt es dem Engel die Botschaft, der Engel gibt es dem Johannes die Botschaft, Johannes gibt es der Gemeinde die Botschaft. Das ist die Reihenfolge, die in Kapitel 1, Vers 1 in der Offenbarung zu finden ist. Und also er bekommt das, was er verkündigen soll, was er predigen soll. Und ich will auf eine Sache hinaus, schaut mal ab Vers 5. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und er schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, nämlich der Schöpfer, und das Meer und das, was in ihm ist. Es wird keine Frist, also keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet. So, der Zeitpunkt ist fest. Und wenn der Engel rausgehen muss und bei der Stimme des Erzengels der siebten Posaune, wie wisst ihr, was da alles da passieren wird? Die Toten werden auferstehen. Jesus wird kommen in Herrlichkeit, wird die Gemeinde zu sich holen. Wir werden entrückt werden ihm entgegen. Die alte Erde wird vergehen. Und es wird einen neuen Himmel und neue Erde geben. Es wird keine Frist mehr sein. Wenn Jesus kommen wird, bei der Stimme des letzten Engels, bei der Posaune, Jesus sagt das selber in Matthäus Evangelium, dann gibt es danach keine Zeit mehr. Danach gibt es keine lange Zeit mehr. Danach ist, da heißt es gibt keine Frist mehr, sondern an den Tag der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet. Ist es nicht herrlich? Es ist ein Tag, der steht fest. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Das heißt, wenn wir einen Einblick haben könnten in so einen Kalender Gottes, es gibt einen Tag, das Datum steht fest. Gewaltig, oder? Das Datum steht fest. Welches das auch sein mag, ich weiß es nicht. Gerne würde ich es euch sagen. Ich weiß nicht, ob ich es gerne sagen würde. Ja. Aber der Tag steht fest. So leben wir in dieser Hoffnung, in dieser Gewissheit, in diesem Glauben auf diesen Tag hin. Auf diesen Tag leben wir. Das ist unser Wandeln in dieser Welt. Auf diesen einen Tag. Die erste Gemeinde bis heute. Die erste Gemeinde hatte diese Erwartung und wir sollten genau in dieser Erwartung leben. Wir warten und ersehnen und laufen und erwarten die himmlische Stadt. Und sie kommt an einem bestimmten Tag. Das wird ein Fest. Das wird ein Festtag Gottes sein. Und wir werden ein Fest feiern. So, wir gehen zurück zu Haggai. Zeitpunkte bei Gott sind festgelegt. Zeitpunkte sind wichtig Und Dinge geschehen, und das ist meine Botschaft, also nicht meine, ich denke, das ist die Botschaft der Schrift. Dinge geschehen, weil Gott es wirkt zu seiner Zeit. Genau das gleiche in Haggai. Es ist doch erstaunlich, dass dieses kleine Völkchen oder das zurückgekehrte, dieses Volk des Überrestes, dass sie sich, obwohl sie sich ihren eigenen Dingen gewidmet haben, obwohl ihren eigenen Dingen hinterhergelaufen haben, da geschieht eine Erweckung und das Haus wird gebaut. Warum? Weil Gott es wirkt, weil der Zeitpunkt gekommen ist. Und dann spricht Gott, und wenn Gott spricht, wird es nicht? Es wird. Wenn Gott spricht, es wird. So, Zeitpunkte. Das ist das Erste, was uns in den ersten zwei Versen begegnet, beziehungsweise nicht nur in den ersten zwei Versen, ich habe euch die Verse letztes Mal aufgezeigt. In jedem Abschnitt, in jedem dieser fünf Abschnitte haben wir Zeitangaben. Zeitpunkte sind wichtig. Zweitens, uns begegnen nicht nur Zeitpunkte im Buch Haggai, sondern uns begegnen auch Namen. Und auch da, je klarer uns diese Namen sind, je besser wir sie kennen, umso klarer wird uns auch die Botschaft des Buches. Nicht zu schnell drüber fliegen, auch an diesem Punkt, bisschen sich Zeit nehmen. Für mich sind spätestens seit dem seitdem ich gesehen habe aus dem Matthäusevangelium, seit meiner ersten Predigt über das Geschlechtsregister, ist mir deutlich geworden, dass ich da nicht so schnell drüber überfliegen darf. Ich glaube, das war meine erste Predigt in dieser Gemeinde. Ja, vor wie vielen Jahren? Oh, viele. Vor einigen Jahren. Es ist schön, dass die andere sich noch erinnern, ob jetzt positiv oder negativ, weiß ich nicht. Aber das heißt Namen, hinter diesen Namen, die in den biblischen Büchern vorkommen, in diesen Geschlechtsregistern, das sind nicht einfach nur so Namen. Ich kann sie kaum aussprechen. Aber hinter ihnen steckt das Heilshandeln Gottes. Jeder Name, der uns hier begegnet, ist ein Schatten und ein Bild, genauso wie der Tempel es ist. Wir haben also durch den Tempel selbst wird uns das Heilshandeln Gottes gezeigt, was er tun will, wie er es tun will, warum er es tun will, was ist eigentlich der Tempel. Genau das Gleiche finden wir bei den Namen, bei den Personen der Bibel. Viele, viele von den Personen, die Gott berufen hat, sind Schatten und Bilder. Oder wir können sagen Typusse, kann man so sagen? Ja? Das sind Vorläufer. Das heißt, an dem Leben von ihnen können wir sehen, was Gott nämlich tun will, was sein Ratschluss ist, beziehungsweise was er vorhat. Und Zerubabel und Jeschua tauchen hier im Buch Haggai auf. Und beide, nicht ohne Grund. Mittlerweile habt ihr wahrscheinlich schon mehrmals Haggai durchgelesen und gefragt, was will eigentlich da sagen? Ist es euch aufgefallen, wie oft die Erwähnung von Zerubabel und Jeschua auftaucht? In zwei Kapitel permanent, jedes Mal heißt, und das Wort erging zu Zerubabel und Jeschua und dem Rest des Volkes. Und dann wird gesagt, was die Reaktion ist, und sofort wieder gesagt, Zerubabel, Jeschua, Rest des Volkes. Und jedes Mal, permanent, immer wieder werden diese Namen erwähnt. Und wir beginnen, schaut mal Kapitel 1, Vers 1, ich lese nochmal, im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, das ist nämlich die Datierung, über die sprach ich jetzt mit euch, mit den Zeitpunkten, geschah das Wort des Herrn durch den Prophet Haggai. Das heißt, an einem ganz konkreten Zeitpunkt, als Gott sagt, jetzt musst du sprechen, geschieht das Wort, es ist Offenbarung, es ist nichts, was Haggai sich selbst ausdenkt, es ist nichts, was er sich studiert und was er denkt, ja, das könnte sein, dass Gott das jetzt macht, es ist keine seine Perspektive, es ist nicht seine Beobachtung, es ist nicht seine Einschätzung, es ist nicht seine Meinung. Er guckt sich das Ganze an und sagt, oh nee, das gefällt mir gar nicht. Es ist nicht Haggais Meinung, es ist nicht seine Botschaft, es ist nicht sein Wort. Es ist das Wort des Herrn. Warum sage ich das? Weil gerade im Studium dieses Buches, aber auch nicht nur dieses Buches, fällt mir immer wieder auf, dass Theologen oder Kommentatoren schreiben, ja, Haggai lebt in dieser Zeit und dann sah er das und dann dachte er das und als ob Haggai das Ganze hier sich ausdenkt. Da muss man ganz genau lesen, ganz genau differenzieren. Es ist nicht seine Meinung. Es ist nicht seine Gefühle. Es ist das Wort Gottes. Das Wort des Herrn geschah zu ihm. Und er konnte nicht anders. Er musste reden. In Vollmacht, in Klarheit, in Autorität. Spricht er. Und jetzt zu wem? Schaut mal, wer wird als erstes genannt? zu Serubabel. Und dann wird auch gesagt, wer ist, woher er kommt, ist nicht unwichtig, zu Serubabel und dann dem Sohn Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua oder Josua, je nach Übersetzung. Wer hat in seiner Übersetzung Josua stehen? Würde mich interessieren. Ja, da. Zu Josua, das sind nicht zwei verschiedene Personen, das ist der gleiche. Nur je nach Übersetzung, je nach Punktierung auch der hebräischen Schrift, ergeben sich andere Umlaute. Wie zum Beispiel, die einen haben gesagt Jehova und später hat man gemerkt, oh, das heißt nicht Jehova, das heißt Jahwe. Oder zumindest denkt man, dass das so heißt. Weil früher gab es keine Vokale, Dankeschön, keine Vokale. Das heißt nur Konsonanten. Das sind T, P, richtig? Ja. So. Und übrigens kein Punkt und Komma und kein Leerzeichen. Das heißt, ein Konsonant nach dem anderen. Und wer jetzt sagt, dass die Elberfelder Bibel schwer zu lesen ist, und wir brauchen neue Übersetzungen, das sollte man mal das Althebräische lesen. So, und da kamen eben Punktierungen, kamen Umlaute, Vokale und Punkte und Kommas und dann Trennungen, damit man es besser lesen konnte, damit keine Verwechslungen stattgefunden haben. Und so ist auch die Sprache gewachsen. Und so kamen auch die Unterschiede in den Namen oder ja, gerade bei Jahwe oder Jehova, je nachdem, was für eine Punktierung man da vorgenommen hat. So, das ist der gleiche Name, nur so viel. Also Jeschua oder Josua und Serubabel. Und schaut mal, wie das Buch Haggai endet. Wir müssen nicht viel blättern, einfach nur eine Seite in meiner Bibel, gell? Kapitel 2, Vers 20, das ist der letzte Abschnitt, der fünfte Abschnitt, zu dem werden wir auch noch kommen. Und dann heißt es, und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats, sage zu Serubabel, dem Sohn Shealtiel. Das heißt, es beginnt mit einer direkten Weisung Serubabel und Jeschua. Und das hört, und das ist sehr interessant, das werden wir uns anschauen, nur noch zu Serubabel. Am Ende ist eine Verheißung und eine herrliche Verheißung und die richtet sich nur an Serubabel, nicht mehr an Jeschua. Nur noch an Serubabel. Warum das so ist, müssen wir uns dann anschauen. Aber Serubabel und die beiden Namen, Serubabel und Jeschua, spielen eine große Rolle im Buch Haggai, nicht nur im Haggai, aber im Buch Haggai besonders. Und wenn man weiß, wer sie sind und woher sie kommen und welche Rolle sie im Heilsplan spielen, dann sind es mehr wie Namen. Und das möchte ich euch heute anfangen aufzuzeigen. Und ich hoffe, dass es euch auch helfen wird, auch die Botschaft des Buches Haggai besser zu verstehen oder einfach zu staunen mit mir, weil ich staune darüber, wie Gott mit diesen Personen so einen Weg geht und wie eine Botschaft selbst mit dem Leben einzelner Personen so verbunden ist und klar gemacht wird, was Gott eigentlich vorhat. Das ist für mich so erstaunlich. Heute begnüge ich mir keiner Tafel, wir haben Kinderwoche und deswegen dürft ihr euch dieses Bildes hier freuen. Ich male es vor Geiste vor euch vor Augen. Wir haben also auf der einen Seite haben wir Serubabel und auf der anderen haben wir den Jeschua, Josua. Serubabel wird bezeichnet als der Statthalter und das hat was mit der politischen Macht und Josua ist der Hohepriester. So, das hat was mit der religiösen Macht zu tun. Und hinter diesen beiden steckt etwas Gewaltiges, etwas Herrliches. Und beide repräsentieren, nämlich der eine repräsentiert die Königslinie, das ist Serubabel, das möchte ich euch aufzeigen, heute starten wir damit, und der andere repräsentiert die Hohepriesterlinie. Bei Serubabel, da geht etwas, das hat was mit seiner Herrschaft zu tun und vor allem geht es darum, mit dem Bau des Hauses Gottes. Hinter diesem Namen verbirgt sich, wer darf und wer wird das wahre Haus Gottes bauen. Und das Haus Gottes ist der Tempel. Serubabel ist eng verbunden mit der Autorität und der Vollmacht und dem Auftrag, wer baut das Haus Gottes. So, wir wissen, dass Serubabel diesen Auftrag wahrgenommen hat, den Tempel wieder aufzubauen. Aber das war der irdische Tempel. Ihr ahnt, und ich hoffe, das ist jetzt nicht keine große Überraschung, Serubabel ist ein Typus, Serubabel ist ein Bild, ein Vorläufer von Jesus Christus. von dem wahren König, der den wahren Tempel baut. Serubabel ist ein Typus, und je klarer uns ist, woher er kommt, wer er ist und was er tut, umso mehr sollen wir erkennen durch die Propheten, denn die Propheten, all die geschrieben haben, haben auf Jesus hingedeutet, haben auf Jesus geschrieben, so bereitet Serubabel und diesen Jesus Christus vor. Also Gott gebraucht Serubabel und zeigt an ihm, was Jesus tun wird. Hier geht es um die Königslinie, hier geht es um den Bau des Hauses Gottes. Das ist verbunden mit dem Namen Serubabel. Und je mehr wir das sehen, umso mehr werden wir sehen, welche große Rolle Serubabel eigentlich hat. Ich finde, der Name klingt cool, ich weiß es nicht, aber er ist doch irgendwie unbekannt. Ja? So in unserem biblischen Denken ist es jetzt nicht so, ist es keine Person, die so wie Abraham oder David, gell? Sind wir sehr fest und die sind für uns klar, oder Josef oder so. Aber Serubabel taucht jetzt, ich weiß nicht, wann haben wir die letzte Kinderstunde mit Serubabel gemacht oder über Serubabel, ich kann mich nicht erinnern. Aber David und all die sind präsent. Aber wisst ihr, dass Serubabel weit höhere Verheißungen bekommen hat neben David als irgendein anderer? Also Serubabel spielt eine große Rolle im Heilsplan Gottes. Hier beginnt eine neue Zeitrechnung, hier beginnt ein neuer Halsabschnitt nach der Rückführung des Volkes Israel aus der Gefangenschaft. Beginnt etwas Neues. Es beginnt ein neuer Abschnitt, nämlich von 77, also von den 70 Wochen zu einem bestimmten Abschnitt, ein bestimmter Halsabschnitt, ein Zeitpunkt, bis Jesus Christus auf diese Welt kommt. Und Serubabel markiert da diesen Wendepunkt. Und so wie Serubabel für den Bau des Tempels steht, so steht Josua, von diesem Namen ist abgeleitet, beziehungsweise der uns bekannte Name Jesus, Jeshua. Und das bedeutet, Gott rettet. Und während Serubabel eben, wie gesagt, was mit dem Bau des Tempels zu tun hat, Jeshua oder Josua was mit dem Dienst im Tempel zu tun. Der Bau des Tempels und an der Dienst im Tempel oder am Tempel. Was repräsentiert er? Wozu braucht es einen Hohepriester? Auch da denke ich, dass bei uns die Verknüpfungen langsam da sind und wir wissen, wer der hohe, wahre Hohepriester ist, oder? Der Hebräerbrief spricht sehr, sehr deutlich. Wichtig jetzt für uns zu wissen, auch das denke ich, ist für einen aufmerksamen Bibelleser nicht unbekannt, dass eben nach dem Gesetz und nach dem Alten Testament die Königslinie und die Hohepriesterlinie nicht zusammengeht. Das ist im Gesetz ist es nicht eins. Es gibt einen König und es gibt einen Hohepriester. Es gibt und der König wird gestellt aus einem Stamm und der Hohepriester wird aus einem anderen Stamm gelegt. Es gibt einen Stamm, der die Hohepriester stellt, das ist Levi. Und der König wird gestellt, spätestens nach David, aus dem Stamm Juda. Das sind die zwei Stämme, wenn man König ist, kann man nicht Priester werden, wenn man Priester ist, kann man nicht König werden. Darum haben wir hier zwei Personen, die repräsentieren den Dienst und die Aufgabe und das Werk unseres Königpriesters. Denn Jesus Christus ist der Einzige, der diese beiden Ämter in sich selbst vereint. Er ist der königliche Priester. Nach welcher Ordnung? Melchisedek. Der ist der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Jesus Christus ist der Einzige, und nur in ihm kommen diese beiden Dienste zusammen. Vorher sind sie vorgeschattet, das heißt vorbereitet. In dieser ganzen Linie wird es vorbereitet und erklärt, was der König tun wird, wie er es tun wird, warum, aus welchem Stamm wird er kommen, welche Segenslinie. Genau das Gleiche in Bezug auf den Hohepriester. Was wird er tun, für wen wird er es tun, wie wird er es tun, was ist sein Dienst. Und das läuft da, bis Jesus Christus kommt, und in Jesus Christus vereinigt sich das. Er bringt das zusammen, was auf der Erde nicht funktioniert, irdisch nicht möglich ist. Nach dem Gesetz geht es nicht. In Jesus Christus werden diese beiden Linien zusammengeführt. Er ist der königliche Hohepriester. Ich möchte euch das ganz kurz aufzeigen. Und zwar, wir starten Wir gehen in ganz kurz in den Hebräerbrief. Geht mal mit mir in den Hebräerbrief. Nein, wir machen, Entschuldigung, ganz kurz. Wir machen der Chronologie nach. Wir gehen ins erste Buch Mose. Wir machen es chronologisch. Erste Buch Mose, Kapitel 14. Das ist die erste Erwähnung dieses berühmten Melchisedeks. Eine erstaunliche Begebenheit. Abraham ist mittlerweile ausgezogen. Gott hat gesagt, geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ihr liebe Geschwister, ich hoffe, dass ich euch das zeigen konnte und dass ihr der Schrift da, auch in der Schrift das gesehen habt, dass das Land, das Abraham suchte, nicht das irdische war. Aber dass man dahingestellt. Also er zieht aus und deswegen sein Leben lang war er unterwegs als Nomade. Und er sollte ausziehen in ein Land und was sollte er noch tun? Alles verlassen, auch seine ganze Verwandtschaft. Hat er das gemacht? Nein, nicht sofort. Abraham ist noch nicht mal sofort losgegangen. Es hatte einige Ereignisse gebraucht. Erst starb sein Bruder, dann hat der Papa ihn an seine Hand genommen, ist ausgezogen vom Chaldäer, Ur, zum Land der Chaldäer und sie zogen, der Papa nahm ihn und sie zogen nach Haran, ein Ort hat den gleichen Namen wie sein Bruder, der gestorben war. Dort lebte und dann starb der Vater und erst als der Vater gestorben war, ging das Wort nochmal an ihn und dann zog Abraham eigentlich aus. Und er zog aus und nahm wen mit? Lot. Aber er sollte die ganze Verwandtschaft doch da lassen, gell? Tat er das auch nicht. Merkt ihr, dass Abraham auch nicht perfekt war? Gott sei Dank. Wir kennen das ja, geh Abraham, geh, mach dich auf den Weg und dann zack, Abraham machte sich auf den Weg und kappte alles und machte das. Und das ist dann unser Vorbild. Und wir machen es wie Abraham. Nein, ich bin so froh, dass Gott an Abraham uns zeigt, was Glaube ist und was Gottes Weg ist, denn es dauerte eine Weile. Abraham musste Gott kennenlernen, glauben lernen. Gott hat ihn erwählt aus den Nationen und hat ihn auch dahin gebracht, wohin sollte, nämlich ins himmlische Jerusalem. Aber es war ein langer Weg. Ein schmerzvoller Weg, ein Lärmweg, kein einfacher Weg. Abraham musste viel lernen. Er musste lernen, auf Gottes Verheißungen und auf Gottes Wort zu vertrauen und zu hören. Auch wenn es vor ihm und in seinem Leben dagegen alles sprach. Nur als Beispiel, er nimmt eben Lot mit und Gott verheißt und sagt, Abraham, du sollst alleine gehen. Nun würden wir sagen, ganz humanistisch, heißt doch gut, gell? Der junge Mann hat seinen Papa verloren. So, das ist doch fürsorglich, er nimmt ihn mit. Es dauert nicht lange und es entsteht ein Konflikt. Die beiden Stämme wachsen und sie können nicht mehr miteinander. Und was sagt Abraham? Lot, wir müssen uns trennen. Gehst du dahin, gehe ich dahin. Bis heute ist das ein Modell für Konfliktmanagement. Richtig? Sehr geistlich. Sehr geistlich. Nämlich, wir ziehen den Kürzeren, was ja grundsätzlich nicht falsch ist. Ja? Wir sollen nicht für unsere eigene Ehre und nicht für uns kämpfen. Gott kämpft für uns. Das ist keine Frage. Aber das ist kein Beispiel für Management, Konfliktmanagement. Das heißt, zur Bewältigung von Problemen. Das ist nicht ein Beispiel. Denn wem hat Gott das Verheißen dann verheißen? Abraham oder Lot? Und Abraham stellt sich hin mit Lot auf den Berg und sagt, Lot, suche dir aus. Und Lot sucht sich natürlich was aus? Das Beste, das Grüne. Und nämlich das verheißene Land. Und Abraham sagt, na gut, dann bleiben mir halt Berge. Hab umgedreht in die Berge. Kurz daraufhin begegnet ihm Gott. Gott spricht zu ihm und sagt, Abraham, heb dein Angesicht. Schau dich um, schau dir das ganze Land von vorne und von hinten. Guck dir, dir will ich's geben. Dir. Es ist die Verheißung für dich, nicht für Lot. Abraham gab das Land, Anführungsstrichen, auf. Gott hat uns ein Lot versprochen. Kurze Zeit später kommt eine Hungersnot, richtig? Und was macht Abraham? Ab nach Ägypten. Und dann bespricht er sich mit seiner Frau. Und das ist jetzt kein gutes Beispiel für Ehe. Ja. Er sagt, oh, du bist so schön, das ist wenigstens ein gutes Kompliment, gell? So, du bist so wunderschön. Aber weißt du was, deine Schönheit kann mir den Kopf kosten. Wenn die nach Ägypten kommen, so werden sie mich bestimmt umbringen, weil sie dich heiraten wollen, aber ich bin ja mit mir verheiratet, also werden sie mich umbringen, damit sie dich heiraten können. Nur nebenbei, was für eine Vorstellung hatte Abraham von den Ägyptern? Ich finde, das ist ganz schön rassistisch, was er da gedacht hat. Nebenbei, haben das die Ägypter gemacht? Was hat der Pharao im Gegenteil gemacht? Der hat den Reich beschenkt. Interessant, gell? Nicht geköpft. Er ging mit mehr nach Hause, als er kam. Abraham musste viel lernen. Aber was macht er? Er sagt, Sarah, heirate dann die, damit ich lebe. Gib dich aus als meine Schwester, weil das ist ja eine Halbwahrheit, also ganz gelogen ist das ja nicht, war ja eine Halbschwester. Und dann bleibe ich am Leben, damit meine Seele am Leben bleibe. Lüge bitte. Und jetzt überlegt man, heirate einen anderen und schlaf mit mir, damit ich lebe. Überlegt man, was er von seiner Frau abverlangte. Ist das ein Wahnsinnsvorbild, gell? So macht man das. Oh, Gott muss Abraham da einiges sagen, nein, 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 nein. Und nicht nur Abraham, auch Pharao musste einiges durchmachen. Denn was, wisst ihr, was Abraham da gemacht hat? Er gab die Segenslinie auf. Denn aus wer sollte der, aus welcher Linie hat Gott diese Nachkommenschaft versprochen? Aus Hagar? Aus Sarah? Überlegt mal, Abraham gibt auf, was Gott ihm versprochen hat. Ich gebe dir eine Nachkommenschaft. Hat er das einmal gemacht? Zweimal gemacht. Und wieder nebenbei, sein Sohnemann hat es ihm auch gleich nachgemacht. Ja, also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das heißt, das ist keine perfekte Geschichte, die wir da haben, aber eine Geschichte, an der wir sehen und lernen, wie Gott uns ein Ziel bringt. Letztendlich, am Ende des Lebens von Abraham, sagt Gott, opfere mir Isaak. Und macht das Abraham? Oh ja. Überlegt euch, wenn ich nur daran denke, und jetzt kann ich es ein bisschen mehr nachvollziehen, wo ich selber zwei Kinder habe. Jetzt geht er, Gott sagt es ihm, und jetzt überlegt mal, Gott sagt, opfere deinen Sohn. Menschenopfer? Mein Sohn, denjenigen, den Gott verheißen hat, das heißt, das ist der Einzige, er hat mir ihn gegeben und jetzt soll ich ihn wieder nehmen. Was ist das für eine komische Sache? Vielleicht ist das eine Versuchung, Verführung, wie auch immer. Und dann sagt Gott ja nicht, mach das hier geschwind um die Ecke, sondern er muss hingehen zu dem Berg. Wie hieß der Berg? Ja, wisst ihr, dass auf diesem Berg dann der Tempel gebaut ist? Ja. So, er muss da hingehen und er muss 3 Tage gehen. 3 Tage darüber nachsinnen, ob das ein guter Plan ist. 3 Tage die Gelegenheit gehabt, umzukehren. 3 Tage Gelegenheit zu zweifeln und zu hadern mit Gott. Und dann nicht genug. Angekommen, dann mussten sie einen Berg besteigen. Und dann allein. Und als das schon nicht genug, dann beginnt der Sohnemann zu fragen, ja, wo ist das Opfertier? Und er weiß, du bist es, mein Freund, mein Sohn. Und wisst ihr, warum das geschah? Nicht nur, damit wir lernen, wie Gott, was Gott aus Abraham gemacht hat, wie Gott Abraham Glauben beigebracht hat. Kommt her zu mir im müßigen Land und lernt von mir. Das ist es. Und dann werdet ihr Ruhe finden. Was für auf einmal, am Ende seines Lebens, was für ein Vertrauen Gott gegenüber. Was für ein Vertrauen. Und Gott greift ein und sagt, Abraham, du musst nicht opfern. Gell? Denn Gott selbst wird opfern. Seinen Sohn wird er opfern. Abraham ist ein Bild, ein Typus auf Gott, auf Christus, auf die Erlösung. Was bedeutet zu glauben, ohne zu schauen? Was bedeutet gerettet werden aus Glauben, nicht aus Werken? Das Leben Abrahams ist ein Beispiel davon. Und das ist ein kurzer Abriss. In dieser Episode oder in diesem Beispiel, in diesem Typus, in dieser Geschichte, begegnet Abraham eben Melchisedek. Das ist Kapitel 14. Kapitel 14, Abraham hat sich jetzt von Lot getrennt und Lot zog in die Nähe von Sodom und Gomorra. Da konnte man gut leben, da konnte man gut wirtschaften, da hat man ein einfacheres Leben in Bezug auf natürliche Dinge. Hebräerbrief, ich glaube, das ist Hebräerbrief. Ist das Hebräerbrief? Spricht darum, oder ist das Jakobus? Ich bin mir nicht sicher. Dass Lot ein Gerechter war und dass seine Seele litt im Angesicht dessen, was er da gesehen hat. Das war für ihn geistlich gesehen eine absolute Anfechtung. Da war alles Sodom und Gomorra, ihr wisst, für was das steht. Und so lebte er an der Stadt. Und als dann die Könige kommen und die Sodom und Gomorra besiegen, nehmen sie auch Lot und die Familie mit. Und ich denke, ihr kennt die Begebenheit. Abraham geht hinterher mit paar Hanseln, mit Menschen, die keine Kriegsleute waren. Und Gott schenkt Sieg. Und dann vertreiben, die Könige werden vertrieben, sie fliehen und Abraham hat die ganze Beute und die ganzen Menschen und alles, was die Könige errungen haben, hat Abraham jetzt für sich oder hat er unter seiner Gewalt und jetzt geht er zurück und bringt all das wieder zurück. Und bevor er dem König von Sodom begegnet, passiert Folgendes. Lass mich mit Kapitel 14 ab Vers 17 lesen. Und als er zurückkehrte, nachdem er Kedor Laomer und die Königin, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus, ihm entgegen, in das Tal Schawe. Das ist das Königstal. Und jetzt Vers 18, jetzt kommt unser Melchisedek. Und Melchisedek, König von Salem, wir können auch übersetzen, König von Jerusalem. Ja? Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott der Höchste, der deine Bedränger in die Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sagte zu Abraham, gib mir die Seelen, also die Menschen, die habe, aber nimm für dich. Sagte Abraham zu König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott des Höchsten, der Himmel und die Erde geschaffen hat. Wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte verzehrt haben und den Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind. Anna, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Anteil nehmen. Das ist die Begebenheit. Ein, zwei Dinge, absolut interessant und absolut wichtig. Abraham kommt und bevor Abraham jetzt kommt und dem König begegnet, bevor er einen Fehler macht, bevor er sich bereichert an dem, was nicht ihm gehört, bevor er der Gefahr läuft, dass die Welt, Anführungsstrichen, ihn reich machen kann und machen kann, behaupten kann, sie hat ihm etwas Gutes getan. Bevor Abraham irgendeinen Fehler tut, richtet ihn Gott durch Melchisedek aus und sagt, weißt du eigentlich, wer dir den Sieg gegeben hat? Nicht der König von Sodom, nicht der macht dich reich, nicht der hat dir den Sieg verschafft, ich, Gott der Schöpfer. Das heißt, bevor er dieser Situation, dieser schwierigen Situation begegnet und damit er so begegnet, so reagiert, wie er reagiert hat, nämlich in absoluter geistlicher Klarheit, hat Gott ihn vorher durch Melchisedek ausgerichtet, damit ihm klar, wer hat ihm überhaupt den Sieg geschenkt. Aber, und jetzt das Zweite, was interessant ist. Melchisedek kommt und er wird genannt König von Salem. Das heißt, er ist König, König von Jerusalem. Ja? Und dann heißt aber auch, König von Jerusalem brachte Brot und Wein und er war Priester Gottes. Hier sehen wir eine Person, er ist König und zeitgleich auch Priester. Das ist keiner von nach der Ordnung, die durch das Gesetz gegeben ist. Weil nach dem Gesetz kann man nicht König und Priester sein. Später im Hebräerbrief, im Psalm 110 wird Melchisedek noch erwähnt. Hebräerbrief legt viel über ihn aus. Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7 spricht er über Melchisedek. Und er spricht von dem, er ist ohne Herkunft. Melchisedek, ein Typus auf Christus. Und er repräsentiert eine Königspriesterschaft. Und das Erstaunliche ist, Abraham kommt und gibt ihm den Zehnten. Das ist erstaunlich, gell? Abraham gibt ihm schon damals den Zehnten. Und was ist das Erstaunliche dabei? Wer kommt aus der Nachkommenschaft Abrahams später? Isaak, Jakob und dann die 12 Stämme. Und aus welchem Stamm kommen dann die Priester? Levi. Richtig? So. Das bedeutet Folgendes. Als dann Abraham den Zehnten dem Melchisedek gab, wer gab somit auch automatisch dem Melchisedek den Zehnten? Levi auch, obwohl er natürlich noch nie mal auf der Welt war. Aber dadurch, dass er aus dem Schoß Abrahams kommt, gab Levi, oder ja, ich hoffe, ihr könnt das verstehen, weil das ist nämlich, was im Hebräerbrief deutlich gemacht, gab Levi diesem Melchisedek den Zehnten. Aber wer bekommt normalerweise den Zehnten? Das sind doch die Leviten, oder? Das heißt, dieses irdische Priestertum, das irdische Priestertum von Levi, gibt den Zehnten dem himmlischen Priester. Welches ist besser? Das himmlische. Welches ist es wert, den Zehnten zu bringen? Das irdische, das himmlische. Das heißt, dieses Priestertum, nämlich das Priestertum, das König und Priester in sich vereint, das ist das Größere, das Bessere, das Herrliche, das eigentliche Priestertum. Und alles andere ist würdig, nicht würdig, sondern ist verpflichtet, ihm die Ehre und die Anbetung und den Zehnten zu geben. In Jesus Christus wird dieses Priestertum zusammengebracht. Geht mal mit mir Hebräerbrief. Hebräerbrief, Kapitel 5. Geht mit mir in den Hebräerbrief. Ich spare schon an Worten. Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 6. Wir lesen ab Vers 1. Denn jeder aus dem Menschen gekommene Hohepriester wird für den Menschen eingesetzt im Blick auf das Verhältnis zu Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe. Wobei er Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden. Da auch er selbst mit Schwachheit behaftet ist und um ihretwillen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst, der Sünden wegen opfern. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird vor Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, und Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Jesus Christus ist der Priester, der wahre Joshua, der wahre Josua nach der Ordnung Melchisedeks. Das gleiche in Kapitel 6, Vers 20. Vers 19 lesen wir, Vers 19, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist. Jesus Christus ist der Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, das heißt König und Priester zusammen. Das ist die Ordnung Melchisedeks. Das gleiche findet ihr in Kapitel 7, Vers 1. Denn dieser Melchisedek, er erklärt jetzt, der Hebräerbriefschreiber erklärt, wer der Melchisedek ist, denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte. Denn auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist das König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Schaut mal, der Hebräerbrief sagt, wir haben von Melchisedek nie was vorher gehört, oder? Er taucht nirgendwo vorher auf. Wir wissen nicht, woher er kommt, wir wissen nicht, woher er geht. Das ist die einzige Stelle. Genauso ist es mit Jesus. Er hat keinen Vater in diesem Sinne, keine Mutter. Er hat in diesem Sinne, nämlich als der himmlische Sohn, ist er von einer anderen Ordnung. Vers 4 sagt er, schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot des Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen. Das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus der Lände Abrahams hervorgegangen sind. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißung hatte. Ohne jeden Widerspruch aber wird der Geringere von dem Besseren gesegnet. Also, der Bessere war Melchisedek und hat den Geringeren gesegnet. Das ist Levi im Schoß Abrahams. Das heißt, das bessere Priestertum, das eigentliche, das wahre Priestertum, ist das Jesu-Priestertum, nicht das irdische Priestertum. Jeschua repräsentiert das irdische Priestertum. Und das durch dieses Priestertum, wozu braucht es einen Hohepriester? Serubabel repräsentiert die Königslinie. Beide braucht es. Und beide haben was mit dem Tempel zu tun. Der eine muss diesen Tempel bauen, der andere muss in diesem Tempel dienen. Jesus ist der, in dem diese beiden Dinge zusammenkommen. Er ist er, der den wahren Tempel baut und auch der, der im wahren Tempel dient. Das ist eine kurze Einführung zu diesen beiden Namen, Serubabel und Joshua. Hier ist das Thema des königlichen Priestertums. Ab nächsten Mittwoch gucken wir uns Serubabel an. Und wir gehen zu 1. Mose Kapitel 1 und starten da und kommen dann wieder bis zu Haggai durch oder weiter hinaus. Okay, ansonsten möchte ich euch noch einladen zum Gebet und euch bitten aufzustehen noch. Wer gerne beten möchte, darf es tun. Ich mache den Abschluss. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du eben nach der Ordnung Melchisedeks dieses königliche Priestertum aufgerichtet hast und dass wir als deine Nachkommen und als dein Volk ebenfalls zu einem königlichen Priestertum geworden sind. Das bezeugt Petrus in seinem Brief, damit wir die Tugenden, damit wir die Herrlichkeit, damit wir deine Werke verkündigen, eben auch in dieser Welt. Danke, Jesus Christus, dass du dein Kommen so vorbereitet hast und dass all diese Menschen, all diese Namen uns dahin führen. Und wenn wir aufmerksam lesen, entdecken, Herr, wie du das genial vorbereitet hast. Ich möchte dich bitten, mach uns zu Bibelentdeckern, Herr, dass wir die Bibel von vorne nach hinten lesen und dass wir diese Zusammenhänge entdecken und somit staunen und sehen, wie eins dein Wort ist und wie klar dein Wort ist und wie herrlich dein Wort ist und somit du es bist. Segne jeden beim Nachdenken, beim Lesen. Sei bei denen, die heute nicht dabei sein können, krankheitlich und verhindert sind. Bitte segne sie und erbarm dich unserer. Amen.